Jetzt ganz plötzlich wieder live. Es ist schon viel schöner, schon ganz anders live, als in der Kamera Linse reinzuschwätzen. Schön. Ihr seht schon das Thema: der Tod Jesu und seine Bedeutung. Ich versuche darüber zu reden, aber ich glaube, ich kann letztlich auch nicht alles, die ganze Bedeutung verstanden. Das, was ich verstanden habe, versuche ich weiterzugeben. Und ich habe einen Predigttext in Markus 15. Das ist eingeschaltet. Das hat vorher tun. Jetzt. Markus 15, 33 bis 39, das ist quasi das Ende, also wo er dann am Kreuz stirbt, von der ganzen Kreuzigungsgeschichte, das Ende. Und ich lese, ihr könnt es mitlesen. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eloi, Elau, Eloi, lema sabachthani. Das ist Aramäisch und das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen tauchte schnell einen Schwamm in Essig und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der neben dem Kreuz stand und mit angesehen hatte, wie Jesus starb, rief: Dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes gewesen. Liebe Gemeinde, kein Freitag. Andrea hat es schon gesagt, der Freitag von der Trauer, der Tag, an dem Jesus gestorben ist. Die, die schon mal in Israel waren, in Jerusalem waren, können sich das jetzt besser vorstellen, aber ich habe ein paar Bilder auch, dass man das sich vorstellen kann, auf der Via Dolorosa, auf dem Leidens- und Schmerzensweg in Jerusalem, würde heute ohne Pandemie wieder Hunderte oder Tausende christliche Pilger unterwegs sein, um den Weg vom Prätorium nach Golgatha zur Grabeskirche abzuschreiten. Weniger bekannt ist, ich habe kein Foto von denen gefunden, aber ich habe mindestens ein Foto von ein paar Mönchen in der Masse gefunden. Also weniger bekannt ist, dass es eine kleine Gruppe von Mönchen in Jerusalem gibt, wo jeden Freitag, das ganze Jahr durch, eine kleine Prozession auf der Via Dolorosa veranstaltet, um an den Tod von Jesus zu erinnern. Die wenige, also die Mönche leben ja dort, die wenigen Einheimischen dürfen das heute sicher machen, trotz Corona-Massnahmen. Wahrscheinlich sind sie auch schon geimpft. In Israel sind ja schon fast alle geimpft. Dann ist ja wahrscheinlich mit eben 5-6 Leuten das möglich. Was mit der Kreuzigung und mit allem eben für die, die schon mal dort waren, zusammenhängt, gibt es ein paar interessante Tatsachen. Ich mache jetzt einfach einen Umweg, nur dass man dann das versteht, warum dass das heute so ist. Die heutige Altstadtmauer von Jerusalem stammt nämlich erst aus dem 16. Jahrhundert. Die Kreuzfahrer haben 400 Jahre davor. Sie haben ja dann Jerusalem eingenommen für etwa 100 Jahre, dann wieder verloren. Aber etwa 400 Jahre bevor die Türken eben die Stadtmauer gebaut haben, haben sie den heutigen Verlauf der Via Dolorosa festgelegt. Und weil die erste Grabeskirche vom Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert erbaut, zerstört worden ist, haben die Kreuzfahrer eine neue, das meiste ist jetzt eben da, eine neue, grössere Grabeskirche bauen. Und das Spezielle ist, dass die neue Grabeskirche gerade noch der Felsen Golgatha mit eingeschlossen hat und die Höhle, wo er begraben worden ist. Da sehen wir einen Grundriss. Ich kann das mal probieren zu zeigen. Das ist ein bisschen kompliziert. Man sieht auch die verschiedenen, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene mit der katholischen Kirche, die einen Anteil haben an dieser Grabeskirche. Und das Tolle ist ja, sie sind ein wunderbares Zeugnis für die anderen, weil sie sind dauernd im Streit. Aber abgesehen mal, da ist der Steinbruch, der Golgatha-Hügel. Da sieht man Felsen des Kalvariens-Hügels. Dann gibt es einen griechischen und einen römischen, das sieht man praktisch nicht. Also da ist Golgatha und da ist das Begräbnis, das Grab vom wie hat der Kaiser, von Arimathea, oder hat er noch das, oder hat er dann noch das Kreuz gedreht? Ja, ich verwechsle das auch jetzt gerade im Moment. Aber einfach der, wo dann der Pilatus gefragt hat, ob er nicht den Leichnam haben. Das ist also gar nicht so weit weg, etwa 50 Meter, und alles in der gleichen Kirche. Das ist schon noch ein bisschen speziell. Und ja, alles andere müssen wir jetzt nicht wissen. Es ist speziell so etwas, das zu erleben, wie die dort das bewundern. Und die Kirche ist 1149 eingeweiht worden. Sie haben wollen die heilige Ort von der Christenheit für die Nachwelt erhalten und schützen. Und eben das Besondere ist, ich habe es schon gesagt, dass der heutige Mauerverlauf aus dem 16. Jahrhundert Grabeskirche mit einschließt, aber vorher war das nicht so gewesen. Also das ist jetzt zur Zeit Jesu, also nicht die heutige Stadtmauer, die geht eben dann da außen rum. Da ist der Tempel, da ist das Prätorium, wo Jesus auspeitscht worden ist, zum Tod verurteilt worden ist, dann quasi der ursprüngliche Via Dolorosa, heute sieht das auch anders aus, außerhalb vom Stadttor Grab Jesu Golgatha, und da drüber ist jetzt die Kirche. Und eben die Stadtmauer geht außen rum. Als ich das erste Mal gehört habe, bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, gelinde gesagt. Aber so ist das halt einmal. Eben dort sind auch die Gartengräber gewesen, der alte Steinbruch aus der Königszeit, wo dann eben wie ein Schädel ausgesehen hat. Alles außerhalb der Stadtmauer. Also Jesus ist wie ein Schwerverbrecher außerhalb der heiligen Stadt gestorben. Wie in Jesaja 53, 12 prophezeit worden ist, dass er unter die Verbrecher gerechnet worden ist. Also innerhalb wäre das gar nicht gegangen. Jetzt ist einfach die Frage, was ist denn Bedeutung? Ist es einfach ein Justizirrtum gewesen? Ja, ist vielleicht auch der Tod von Jesus der Preis für den Frieden mit Rom gewesen? mindestens von den Sadduzäern her, wahrscheinlich schon. Oder ist einfach das Ende von einem guten Menschen, der es gut gemeint hat und dann ja, ist halt dumm gelaufen. Die Frage ist einfach, warum hat Jesus müssen sterben und dann noch sterben wie ein Schwerverbrecher, so qualvoll und so ehrlos. Einfach so schlimm. Mein erster Punkt ist die Gottverlassenheit vom Sohn Gottes. Also vom 12. bis am 3. ist eine Finsternis in Jerusalem entstanden. Ziemlich krass. Es muss, also ich habe das so gefunden, ich habe das bei mir auch so in Anführungszeichen, bei einem Kommentar gefunden, es muss wahrscheinlich eine atmosphärische Eintrübung gewesen sein, was das auch dann soll gewesen, weil es kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein. Das Passafest, nicht ganz genau, aber ähnlich wie das Osterfest, ist ja immer beim ersten Vollmond nach dem Frühlingsbeginn, also um das herum. Vollmond und dann kommt eben das Passafest. Und wenn jemand irgendwie ein bisschen astronomische Ahnung hat, weiß er, bei Vollmond kann es keine Sonnenfinsternis geben. Und wenn Sonnenfinsternis, dann hätte ja die, wir sind alles jetzt wahrscheinlich ältere Leute aus dem Aaron, ich weiß nicht, Aaron, ob du das schon mal erlebt hast, eine Sonnenfinsternis, geht nur ein paar Minuten. Also wir haben das alle schon mal erlebt. Da oben hat es auch noch jüngere Leute, ja, sehr schön. Das also nur ein paar Minuten. Also höchstens eine halbe Stunde, bis mal der ganze Touren ist. Aber nicht 3 Stunden. Wir wissen aber, dass die Finsternis für Jesus, einfach weil die Bibel das auch sagt, mit dem, was ich gelesen habe, die totale Gottesverlassenheit bedeutet hat. Finsternis ist ein Ausdruck davon, wo Gott einfach geschickt hat. Die Einsamkeit, die Verlassenheit, das Strafgericht von Gott, hat müssen Jesus so schrecklich sein, dass er schon nach 6 Stunden gestorben ist. Natürlich ist er schon total geschwächt gewesen. Wahrscheinlich im Gegensatz zu den anderen beiden Verbrechern. Durch die blutigen Peitschenhiebe, mit denen Pilatus gehofft hat, dass er so brutal Jesus peitschen lässt, dass die Juden besänftigt werden und dann doch Jesus wieder gehen lassen. Und hat gemeint, sie eben, kann die Juden so besänftigen. Aber aufgehetzt von ihren Führern hat das Volk Todesstrafe gefordert. Sie haben geschrauen, kreuzige ihn. Ich habe keine persönliche Beziehung zum Pilatus. Ich weiß nicht, was er für ein Mensch war, aber sicher ein Machtmensch. Der Paulus war aber entweder zu feige gewesen, oder ich denke eher das Zweite, oder eher zu sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht, als dass er wegen einem Mensch, wegen einem Mann gegen das Volk entschieden hätte. Das war ihm zu heiss gewesen. Er hat sich zwar da demonstrativ da die Hände gewaschen und hat so gezeigt, ich bin unschuldig am Tod von dem Mensch, aber so hat er seine Verantwortung nicht einfach können so ablegen. Und so ist es gekommen, dass Jesus auspeitscht worden ist, mit einer Dornenkrone verhöhnt und verspottet worden ist, dass er hätte müssen sein Kreuz, die Via Dolorosa, abtragen. Man sieht, unter normalen Umständen ist das möglich. Die anderen zwei haben das auch. Aber eben, sie haben natürlich keine, dass die Inschrift nicht hatten. Dann haben sie da nicht müssen. Sein Kreuz war auch schwerer gewesen. Aber Jesus ist zusammengebrochen, er war so geschwächt gewesen und hat es nicht mögen tragen, da die 500 Meter oder was das war. Er ist wie ein Verbrecher behandelt worden. Und ist auch mit zwei von ihnen eben das Kreuz genagelt worden und höhnisch verspottet worden. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch ab und so weiter. Also ganz ein Haufen. Zuerst haben die Führer angefangen, aber das ganze Volk hat sich über ihn lustig gemacht. Das ist jetzt schon deutlich, als das Fehlerlose und als das reine Passalam ist er dort am Kreuz gehangen, beladen mit aller Schuld und Sünde von dieser Menschenwelt, von der Vergangenen, von dieser Gegenwärtigen, von der Zukünftigen, also auch von unseren. Und darum hat sich Gott von seinem Sohn abwenden, der mit allem Sündendreck, mit aller Last von uns Menschen beladen worden ist von Gott. Also mit unserem Hochmut, mit unserer Auflehnung gegen Gott, mit unserem Neid, mit unserem Kleinglauben, mit unserer Missgunst, mit Lug und Trug, bis zu Mord und Totschlag, Ehebruch und Unkeuschheit, einfach mit allem Bösen und Schlechten von uns Menschen, wenn man alles aufzählen wollte, wäre es ja viel länger. Und Gott hätte ja können mit so einem, wo so sündig ist, weil er alle unsere Schuld auf sich genommen hat, nicht mehr Gemeinschaft können. Es war unmöglich für Gott. Er, der reine und heilige Gott, hat seinen Sohn müssen, oder sie haben es beide beschlossen, wählen, bestrafen. Gott hat müssen das Gericht an ihm vollziehen und ihn einsam und allein sterben lassen für alle unsere Schuld. Und was noch dazu kommt, mit all dem schon, was Jesus da hat müssen, erleben. Gott hat sogar seinen Sohn müssen verfluchen, weil der alle Schuld auf sich genommen hat und daran gestorben ist. Wie es in 5. Mose 21, Entschuldigung, Vers 22 und 23 heißt: Wenn ihr jemanden für ein Verbrechen hinrichtet und seinen Leichnam an einem Pfahl oder Baum aufhängt, sollt ihr ihn nicht über Nacht dort lassen, begrabt ihn auf jeden Fall noch am selben Tag. Denn wer so aufgehängt wurde, ist von Gott verflucht. Wenn ihr seinen Leichnam nicht am selben Tag begrabt, verunreinigt ihr das Land, das der Herr, euer Gott, euch schenkt. Als treue Gesetzeserfüller haben sie darum immer am gleichen Tag noch beerdigt. Aber Gott hat Jesus wegen unserer Schuld, wegen der Schuld von der ganzen Welt müssen verfluchen. Also ich habe das jetzt schon 3 Monate, es geht nicht weg, es ist nicht Corona, ich bin getestet, es ist negativ. Ich muss keine Angst haben wegen meiner Husterei, das hat mit meinen Nebenhöhlen zu tun. Aber nochmal der Punkt 1, Gott hat müssen seinen Sohn verfluchen wegen uns. Zweitens, der zerrissene Vorhang im Tempel. Alle haben wahrscheinlich schon mal von Yom Kippur gehört, der große Versöhnungstag der Juden, dort, wo der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste vom Tempel hat dürfen treten. Da in dem Gefäß drin ist das Blut und er tut das Blut verspritzen, dass er dann überhaupt durch im Tempel, um dann an der Bundeslade quasi Versöhnung zu bewirken mit Blut von dir. Und in Hebräer 9, Vers 6 und folgende wird beschrieben. Das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. Das ist also jetzt vorne dran und hinten dran. Also im ersten Raum, wo man jetzt ihn da sieht, verrichteten die Priester täglich ihren Dienst. Den anderen Raum, das Allerheiligste, 10 auf 10 Meter und 10 Meter hoch, darf aber nur der hohe Priester betreten. Und auch nur ein einziges Mal im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden, solange das irdische Heiligtum noch steht. Also so mit dem Vorhang, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, verschlossen. Und dann kommt Hebräer 9, Vers 12, also ein paar Vers später. Da heißt es dann, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Muss man sich auch überlegen, was kann denn ein Tieropfer unsere Schuld wirklich sühnen? Es ist alles nur vorläufig gewesen, sondern heißt, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Ein für allemal. Damit er uns für immer und ewig von unserer Schuld von Gott befreit. Wo also Jesus vor Gott verloren, mit all unserer Schuld beladen, mit einem letzten erstickten Schrei gestorben ist, ist im Tempel, jetzt haben wir so das Bild nicht mehr, der Vorhang zmitzt in zwei gerissen. Und die Bedeutung wird in Hebräer 10, also das Kapitel später, 19 bis 21 erklärt. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen. Der Vorhang, der uns von Gott trennte. Und so hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Also zu Gott. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Er ist der Herr auf unserer Gemeinde, weil er das gemacht hat für uns Tür erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Wir haben als Menschen, wo wir uns auf das stellvertretende Opfer von Jesus berufen, also freien Zugang zu Gott. Wenn wir mit dem aufgewachsen sind, ist das uns fast wie selbstverständlich geworden. Oder wir sind dann mal später zum Glauben gekommen und haben uns daran gefreut. Und jetzt, ja, jetzt ist es einfach so. Aber es hat Jesus alles gekostet. Sein Leben hat es ihn gekostet, dass wir den freien Zugang zu Gott haben. Das heißt, Jesus hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Also wir sind nicht mehr Pfind von Gott, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Und das ist für uns ganz wichtig zu wissen, denn nur so können wir nach seinem Willen leben. Wir können so seinen Willen erkennen und sind fähig, seinen Willen zu tun, als Kind von Gott. Dann jetzt noch drittens, welche Bedeutung hat der Tod von Jesus für mich? Und eben auch für dich. Schon im Alten Testament gibt es ein berühmtes Kapitel, wo der Prophet Jesaja schreibt, wie es einem Gottesknecht wird gehen, wie er verkannt wird werden und für was er das alles macht. Es ist Jesaja 53. Ich lese 3 bis 5. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, also er redet aus der Sicht von der Juden. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das 700 Jahre vor dem Tod von Jesus. Es ist unglaublich, so eine Prophezeiung. Das stellt einem gerade die Haare auf, dass das Gott schon so vorausgesagt hat. Also die Juden haben gedacht, Jesus hätte seinen Tod selber verdient. Dabei hat Jesus müssen sterben, weil wir Menschen alle Treue gebrochen haben. Also Gott Treue gebrochen haben, weil wir gesündigt haben, weil wir ungehorsam gegenüber seinem Willen sind. Der Sühnetod von Jesus hat uns den Frieden mit Gott gebracht. Also er hat uns von unserer Sündenschuld befreit. Alle Ketten sind abgehängt und wir dürfen frei sein. Einfach so. Und wir sind geheilt von dem Krebsgeschwür von der Sünde und vom Tod. Auch der Hebräerbriefschreiber kommt vom Alten Testament her. Er erklärt den Zusammenhang von Opfer und Sünde. Wir haben es ja schon gehört. Also wenn schon das Blut von dir Opfer hat können Gott besänftigen, wie viel mehr, ich kann es nur betonen, wie viel mehr kann denn das vollkommene Leben und eben sein Blut vom Sohn Gottes uns freimachen und heilen. Sein vergossene Blut reinigt uns wirklich von aller Schuld. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. von dem leben wir. Ich lese nochmal, oder weiter nochmal, ich habe es nicht schon gelesen, aber aus Hebräer 9, Vers 14, 15. Wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen, erfüllt. Das ist eine Voraussetzung, dass der Geist Gottes uns erfüllen kann, wenn wir rein sind. Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Also die, die immer noch mit schlechtem Gewissen rumlaufen, es muss nicht mehr sein, wir sind gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Jetzt ist es möglich. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die unter dem alten Bund geschehen sind. Nun können alle, das ist Deutsches, ein anderes Blatt dazwischen gerutscht. Nun können alle, die Gott berufen hat, das von Gott zugesagte, unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Freier Zugang zu Gott. Und auch wenn unser Lieb muss sterben, wir dürfen für immer mit einem neuen Lieb bei Gott sein. Komm zum Schluss. Jesus hat uns also mit seinem Tod von aller Sündenschuld befreit. Wir sind von ihm befreit worden, um Gott zu dienen. Denn Jesus ist Gott selber. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja ein Gott, wo uns in drei verschiedenen Formen begegnet. Jesus ist Gott selber, wo Mensch geworden ist. Wie es in 2. Korinther 5, 19 heißt, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist das, was Andrea gesagt hat, auch wenn es Menschen nicht mehr wissen. Es ist die Botschaft, wo wir weitergeben dürfen. Jetzt komme ich zum Vers 21. Das werde ich am Schluss noch lesen. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Also da hat der Paulus, ich hat es ja auch noch gebraucht, auch das vom Neuen Testament, hat alles, das ganze Geschehen zusammengefasst in die paar wenigen Vers, die Bedeutung vom Kreuz. Also das heißt, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Eben als das sündlose Opferlamm. Er ist für uns gestorben. Und weil Jesus den Willen Gottes erfüllt hat, mit dem furchtbaren Tod, darum hat Gott ihn wieder auferweckt. Das ist Bestätigung gewesen, dass das stimmt, was ich jetzt euch heute erzählt habe. Aber Ostern, das wird Andrea euch übermorgen erzählen. Da gehen wir jetzt natürlich nicht drauf ein, es ist keine Freitag. Aber es ist klar, es steht da warum Jesus hat müssen sterben, damit wir, wie eben der Vorhang ist verrissen, dass wir dürfen durchgehen. Bei Gott sein, als seine Kind, zum Vater.